Versöhnung. Versöhnung setzt ja dummerweise Streit voraus. Ohne Streit brauchen wir keine Versöhnung. Und das ist ein Problem, wenn Menschen zusammen sind. Ich weiß nicht, wie das bei euch so aussieht. Also ich kenne das aus vielen unterschiedlichen Zusammenhängen, wo Menschen aufeinandertreffen. Da geht es in der Regel nicht ohne Reibereien ab. Es können manchmal total banale Sachen sein. Also ich weiß nicht, ein Bruder hat sich mal bei meiner Frau fürchterlich darüber beschwert. Sie habe ihn nicht gegrüßt in der Gemeinde am Sonntag früh. Das hat ihn total getroffen, weil meine Frau das nach glaubhaften Bekunden überhaupt nicht wahrgenommen. Sie hat ihn nämlich gar nicht gesehen in dem Moment. Aber daran merkt man manchmal, es sind die Kleinigkeiten, die Sand ins Getriebe werfen können. Und das ist schwierig, weil man hat einen Geburtstag vergessen oder hat sich für ein Geschenk nicht richtig bedankt. Das sind leider so Dinge, die passieren sehr, sehr schnell. Und dann gibt es natürlich die wirklich ernsten Sachen. Also ich weiß nicht, wie das so seelsorgerlich erlebt. Es gibt ja schon ziemlich heftige Treuebrüche zum Teil, ziemlich tiefe Verletzungen, sehr, sehr ernste Sachen. Wie geht man damit um? Wie kann man das bewältigen? Und jedenfalls aus der Erfahrung heraus muss ich feststellen, dass diese Dinge auch vor christlichen Kreisen keinen Halt machen. Auf der leichteren Ebene häufiger, aber also mir geht das zumindest so, also ich rede gerne und viel und da geht es leider manchmal ohne Sünde nicht ab, das sagt schon die Bibel und das stimmt auch. Und ich habe manchmal ein loses Mundwerk und dann gibt es Kollateralschäden und manchmal richtet man Dinge an, das weiß man gar nicht so richtig. Dann sagt man irgendwas zur falschen Zeit, am falschen Ort und plötzlich redet der andere nicht mehr mit einem und man weiß gar nicht, was los ist. Ich bin dann immer sehr, sehr froh, wenn mich Leute ansprechen und sagen, mal, konntest du das sagen? Wie geht man damit um? Im christlichen Soziotop nenne ich das mal, also in der Community, in dem Setting, in dem wir uns so bewegen, ist es ja manchmal so, dass man so ein bisschen den Mantel des Schweigens über sowas deckt und sagt, ach, das müssen wir gar nicht thematisieren. Und das ist auch ganz gut. Ich halte das auch für richtig. Also es ist ja gut, wenn wir als Geschwister dem anderen nicht sofort was Böses unterstellen. Oh, der hat mich nicht gegrüßt, also hat er was gegen mich? Ist kein guter Ansatz, kein konstruktiver Ansatz. Paulus lehrt ja, dass die Liebe erst einmal alles glaubt, Böses nicht zurechnet und sich auch nicht erbittern lässt. Also sich selber nicht so wichtig zu nehmen, das ist natürlich ein guter Ansatz. Und wenn man dem anderen dann sagt, ach, der hat mich nicht gegrüßt, aber ist nicht so schlimm, vielleicht hat er auch in Gedanken woanders und hat echt Not und Sorge und mich rechnet das nicht zu, dann ist das vergeben, dann ist das ja auch gut, wenn man so leben und das umsetzen kann. Aber manchmal, das erlebe ich auch, dass Dinge, oder habe ich schon oft erlebt, auch in der Seelsorge, dass manchmal so kleine Dinge total lange schwelen können. Und dann handicapt das eigene Glaubensleben, es handicapt, es behindert das Leben in der Gemeinde, das Leben in der Familie, das Wirken nach außen. Und ich glaube, ungeklärte Streitigkeiten, Konflikte, die sind etwas, das können wir uns eigentlich nicht leisten. Also wenn wir als Christen glaubhaft nach außen wirken wollen, nach außen, dann passt das irgendwie nicht, wenn wir nach innen Streit haben, wenn wir uns nach innen meiden, wenn wir schlecht übereinander denken. Eben hat jemand gesagt, ihr beißt und fresst nicht, das ist gut, aber Paulus sagt ja mal, wie kann das sein, dass ihr euch einander beißt und fresst? Solche Situationen gibt es leider in der Christenheit, in den christlichen Gemeinden immer wieder. Und das ist doch klar, dass man da nicht richtig arbeiten kann. Wie soll man denn da nach außen Leute für Jesus gewinnen und vor der Liebe und Vergebung predigen, wenn man sie im eigenen Haus, in der eigenen Ehe, in der eigenen Familie, in der eigenen Gemeinde nicht praktiziert? Das ist schlecht. Also ich würde sagen, Heilung oder Versöhnung, Heilung von Beziehungen, will ich das etwas weiter fassen, das ist unerlässlich für uns. Das müssen wir dran arbeiten und das ist ein wichtiges Thema. Und die Frage ist, wenn wir das als Thema, als Problem erkennen, Versöhnung, so eine Definition, die ist super. Aber es umzusetzen, ist ja häufig sehr, sehr schwierig. Und da braucht es viele Leute zu. Und das ist so eine Frage. Damit habe ich versucht, mich zu beschäftigen. Wie können wir Konflikte in der Gemeinde untereinander lösen? Welche Aufgaben, welche Pflichten treffen die Leute, die an dem Konflikt unmittelbar beteiligt sind? Häufig zwei, manchmal auch mehr. Manches zieht Kreise, muss man ja auch sagen. Und dann gibt es häufig, und das ist auch sehr wichtig, einen vermittelnden Dritten. Und welche Rolle trifft den eigentlich? Was hat der für eine Aufgabe? Naja, und es ist kein Geheimnis, ihr habt es angekündigt. Der Philemonbrief ist, glaube ich, so eine Blaupause dafür, wie man mit sowas umgehen kann. Und ich muss dazu sagen, also ich habe den Philemonbrief lange Zeit nicht gemocht. Also ich habe den gelesen und dachte so irgendwie, es gefällt mir nicht, wie der Paulus das schreibt. Ich hatte oft den Eindruck, das ist so schmeichlerisch ein bisschen und manipulativ und von hinten durch die Brust ins Auge doch bestimmend. Und vor kurzem habe ich in der stillen Zeit diesen Brief, ist ja noch nicht so sehr lang, nochmal gelesen. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, dass sich so ein Bibeltext lange verschließt. Und irgendwann öffnet er sich. Und so ist mir das auch dabei gegangen. Und ich habe plötzlich gemerkt, Mensch, das ist eine ganz feinfühlige, liebevolle und wirklich eine anrührende Anleitung zur Auflösung eines Konfliktes zwischen zwei Christen. Und Paulus macht das ungemein fein, finde ich. Also ich weiß gar nicht, warum ich immer so schlecht über diesen Brief gedacht habe. Mittlerweile tue ich es nicht mehr. Aber er fängt mit Jesus an, mit Christus im Ganzen. Und er stellt es auf diese Grundlage. Und es gibt von Martin Luther eine Vorrede zu diesem Brief. Das ist Lutherdeutsch. Ich weiß nicht, ob euch das so präsent ist. Ist immer ein bisschen schwierig, aber der fasst das total schön zusammen, finde ich. Also dieser Brief, oder er schreibt diese Epistel, zeigt ein meisterlich liebliches Beispiel christlicher Liebe. Denn da sehen wir, wie Paulus sich des armen Onesimus annimmt und ihn gegen seinen Herrn vertritt, mit allem, was er vermag. Und er stellt sich nicht anders, denn als sei er selbst Onesimus, der sich versündigt hat. Und er tut das nicht mit Gewalt und mit Zwang, obwohl er das Recht gehabt hätte als Apostel, sondern er veräußert sozusagen sein Recht und zwingt damit, dass der Philemon auch sein Recht aufgeben muss. Und er macht damit deutlich, so Luther, eben wie uns Christus getan hat gegen Gott den Vater, so tut auch Paulus für Onesimus gegen Philemon. Denn Christus hat auch sein Recht veräußert und mit Liebe und Demut den Vater überwunden, dass der seinen Zorn und Recht hat legen müssen und uns in Gnaden annimmt um Christi willen. Und Christus ist es, der uns ernstlich vertritt. Und er sagt dann am Schluss irgendwie setze ich dazu, sind wir alle Onesimi. Sind wir alle in der Rolle des Onesimus, was Gott betrifft, was Jesus Christus betrifft. Wir sind alle vor Gott schuldig geworden. Ich kenne keinen Menschen, mich eingeschlossen, der nicht Dinge getan, gedacht oder gesagt hätte, die ihn in Konflikt mit Gott bringen. Wir sind alle in Gottes Augen Schuldner. Keiner von uns ist in der Lage, diese Schulden irgendwie zu tilgen. Und wir sind dringend angewiesen darauf, wir haben das auch gesungen, auf die Vermittlung durch Jesus Christus. Einen, der unsere Schuld bezahlt, damit wir mit Gott wieder versöhnt werden, damit wir mit Gott ins Reine kommen. Und warum ist das so wichtig? Warum ist das der Grundsatz oder die Grundlage, von der Paulus ausgeht? Weil es die Grundlage für jede menschliche Versöhnung ist. Dass wir wissen, was hat Christus mir alles vergeben? Und wenn ich diese Haltung lerne, wenn mir Gott immer wieder vor Augen führt, was Christus bereit war, mir zu vergeben, dann wird der Zugang zur Vergebungsbereitschaft leichter. Das glaube ich schon. Da bin ich fest von überzeugt. Also Martin Luther hat mal gesagt, mir ist zu viel vergeben, als dass ich noch jemandem von Herzen gram sein könnte, von Herzen böse sein könnte. Wenn ich weiß, welche Schuld mir erlassen ist, dann ist das ein guter, das ist, glaube ich, der einzige, der fundamentale Ausgangspunkt dazu, anderen zu vergeben. Kommen wir zu dem Text. Ich will ihn vorlesen, er ist nicht so lange. Ich lese ihn aus einer Übersetzung, der sogenannten Konkordantenübersetzung. Die ist so ein bisschen urtextgetreuer, manchmal ein bisschen sperriger, aber ich finde sie auch sehr schön. Ich lese vor. Paulus, gebundener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder an den geliebten Philemon, unsere Mitarbeiter, sowie an Schwester Apphia und unsere Mitstreiter Archippus samt der herausgerufenen Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich dich in meinen Gebeten erwähne, weil ich von deiner Liebe und dem Glauben höre, den du an den Herrn Jesus und zu allen Heiligen hast, damit die Gemeinschaft deines Glaubens zur Erkenntnis alles Guten wirksam werde. das in uns ist für Christus Jesus. Denn viel Freude und Zuspruch habe ich durch deine Liebe gehabt, da das Innerste der Heiligen durch dich beruhigt wurde, Bruder. Darum, wenn ich auch in Christus viel Freimut habe, dir das sich gebührende anzuordnen, so spreche ich vielmehr zu, um der Liebe willen als ein bejahrter Paulus, denn ein solcher bin ich, nun aber auch ein gebundener Christi Jesu. Ich spreche dir zu, betreffs meines Kindes, dass ich in meinen Fesseln zeugte Onesimus, der dir einstmals unbrauchbar, nun aber dir wie auch mir wohl brauchbar. Den sende ich dir jetzt wieder zu. Ihn, dies ist mein Innerstes, nimm auf. Ich hatte zwar beschlossen, ihn bei mir zu behalten, damit er für dich in den Banden des Evangeliums, damit er mir für dich in den Banden des Evangeliums diene. Doch ohne deine Meinung will ich nichts tun, damit deine gute Tat nicht wie genötigt erscheine, sondern freiwillig. Denn vielleicht wurde er nur deshalb für eine Stunde von dir getrennt, damit du ihn als äonischen oder ewigen Gewinn völlig hast. Jedoch nicht länger als Sklaven, sondern weit mehr als einen Sklaven, nämlich als geliebten Bruder. Vor allem mir, wie viel mehr aber dir, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du nun mich als Teilnehmer des Glaubens hast, so nimm ihn wie mich selbst auf. Wenn er aber dich irgendwie geschädigt hat oder dir etwas schuldet, dann rechne es dies mir zu. Ich, Paulus, schreibe es mit meiner Hand. Ich werde es vergüten. Ich meine, dass ich dir nicht sagen muss, dass auch du selbst dich mir schuldest. Ja, Bruder, möge ich von dir Vorteile haben im Herrn. Beruhige mein Innerstes in Christus. Weil ich von deinem Gehorsam überzeugt bin, schreibe ich dir, da ich weiß, dass du noch mehr tun wirst, als ich sage. Zugleich aber bereite mir auch eine Unterkunft, denn ich erwarte, dass ich euch durch eure Gebete in Gnaden gewährt werde. Und dann kommen die Grüße, die lasse ich mal weg. Eine Menge Leute, die hier in diesem Brief bezeichnet werden, aber drei Personen, um die geht es. Es geht um Philemon logischerweise, es geht um Onesimus und es geht um Paulus, der spielt eine wichtige Rolle. Und der Philemon, man kann es übersetzen mit der Freundliche oder auch der Geliebte. Und das sind ja gute Attribute. Also wenn man von jemandem sagt, das ist ein freundlicher Mensch, dann ist schon eine ganz gute Voraussetzung für ein gelungenes Miteinander. Und wenn man sich anschaut, die Charakterisierung, die wir hier von dem Philemon mitbekommen können, das ist offenbar, war er eher wohlhabend. Er hatte ein Haus, die Gemeinde konnte sich dort treffen. Er besaß mindestens einen Sklaven, nämlich diesen Onesimus. Und wir erfahren auch noch eine ganze Menge über Paulus' Haltung zu ihm. Er sagt, er nennt ihn Geliebter. Und das sagt eine ganze Menge über die Beziehung zwischen Paulus und diesem Philemon aus. Und außerdem sagt er, du bist mein Mitarbeiter. Wir stehen auf derselben Seite. Wir haben dasselbe Ziel. Und überdies kann man aus dem Text insgesamt schließen, dass Philemon sich offenbar unter dem Einfluss des Paulus bekehrt hat. Der macht das sehr deutlich, sagt, guck mal, du schuldest dich mir. Und das bedeutet ja, dein geistliches Leben hat deine Wurzel aus meinem Dienst. Und er ist genauso wie Onesimus später ein geistliches Kind von Paulus. Und Philemon ist, und das finde ich auch interessant, jemand, der offenbar bereit ist, Verantwortung als Christ im Reich Gottes zu übernehmen. Und der sich dafür einsetzt, mit seinem Hab, mit seinem Gut, mit seiner Persönlichkeit. Und er hat eine Gabe. Paulus sagt das, du hast die Gabe, das Innerste der Heiligen zu beruhigen. Also sehr wahrscheinlich war Philemon ein guter Seelsorger. Jemand, der gute Eigenschaften hatte in diesem Bereich. Das war jemand, der hatte einen heilsamen Einfluss auf andere. Und das ist ein echtes Vorbild. In seinem Haus, in der Gemeinde wird er jemand gewesen sein, den man um Rat gefragt hat. Und offenbar gibt es aber doch, und das kann ich mir diesen Philemon-Brief nicht erklären, in dieser Biografie von Philemon eine Sache, die dem Philemon irgendwie nachhängt, einen Bruch. Und ich habe den Eindruck aus dem Text, dass diese Sache die Arbeit von dem Philemon irgendwie behindert hat. Denn warum sollte Paulus sich sonst aufmachen, diesem Philemon den Brief zu schreiben, sagen, Philemon, da ist so eine Geschichte, das wäre ganz gut, wenn die wieder in Ordnung käme. Und vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt, dass es Leute gibt, Menschen gibt, die total engagiert sind im Reich Gottes. Aber wenn man sie auf den oder diejenige anspricht, merkt man, da ist ein alter Konflikt, da ist was noch nicht heil. Und das ist schwierig, das bereitet Schwierigkeiten. Und ich denke, dass wenn man als Mann oder auch als Frau, aber vor allem als Mann, wenn man einem Haus gut vorstehen will, wenn man Gott dienen will, dann sollten nach Möglichkeit, so es an uns ist, alle Beziehungen irgendwie in Ordnung sein. Und Paulus hat nicht umsonst diesen Brief geschrieben und er hat es in den Kanon des Neuen Testaments geschafft. Und das wäre nicht der Fall gewesen, wenn es sich nicht um einen wichtigen Punkt gehandelt hätte. Und die Ursache des Problems, ich denke, viele von euch werden diesen Philemon-Brief schon kennen, aber vielleicht ist auch der eine oder andere dabei, der sich noch nicht so damit beschäftigt hat. Das Problem ist der Onesimus. Der Onesimus, der hat auch einen schönen Namen, der bedeutet so viel wie vorteilhaft. Und das ist ja auch ein gutes Lebensmotto. Und eigentlich könnte man sich doch vorstellen, wenn jemand, der freundlich ist und jemand, der vorteilhaft ist, zusammenarbeiten, das muss ein gedeihliches Miteinander sein. Aber das ist nicht der Fall. Der Onesimus war Sklave des Philemon und er ist abgehauen. Und nicht nur das. Also in Vers 18, wenn ihr da reinschaut, dann werdet ihr feststellen, dass offenbar der Onesimus den Philemon auch noch irgendwie geschädigt hat. Also es liegt die Vermutung nahe, dass er dem Kohle abgezogen hat, dass er dem Geld geklaut hat, um wegzukommen. Vielleicht hat er noch Nahrungsmittel, Kleidung geklaut, ich weiß es nicht. Aber in jedem Fall hat er das Vertrauen von Philemon gebrochen, hat das verletzt und ist abgehauen. Und jetzt hättet ihr vielleicht denken, naja, der war Sklave. Sklaverei ist ja nicht in Ordnung. Ist ja verständlich. Aber die Bibel hat eine gewisse Haltung zur Sklaverei. Also die Bibel rechtfertigt Sklaverei nicht. Aber Paulus zum Beispiel war weit davon entfernt, Sklaven zu sozialer Revolution und Selbstbefreiung aufzurufen. Wir finden viele Stellen im Neuen Testament, in denen Paulus lehrt, dass jeder zum Beispiel im Korintherbrief steht, dass jeder in dem Stand bleiben soll, in dem er berufen worden ist. Also bist du als Sklave berufen, dann bleibst du Sklave. Bist du als Freier berufen, dann wirst du, ist es auch gut. Und im Kolosserbrief sagt er das auch, ihr Sklaven, gehorcht in allen euren irdischen Herren, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in den Einfall des Herzens, den Herrn fürchtend und so weiter. Also wir merken, Paulus rechtfertigt die Sklaverei nicht, aber er anerkennt sie als historische, als konkrete Situation seiner Zeit. Und ich weiß nicht, welches Bild ihr von Sklaven und Sklaverei habt. Sklaven waren in der Antike nicht immer stets diese misshandelten, schlecht gedungenen Leute, sondern es waren häufig Personen, die auch in dem Haushalt ihrer Herren eine hervorragende, oft eine Vertrauensposition innehatten. Also ein prominentes Beispiel finde ich den Josef. Josef war lange Zeit in Ägypten Sklave, aber er genoss das Vertrauen. Sobald er irgendwo hinkam, merkten die Leute, der ist gut, dem gelingt irgendwie alles. Und er genoss das Vertrauen seiner jeweiligen Herren. Also Sklaven hatten durchaus häufig eine Vertrauensposition, eine hervorgehobene Rolle. Und gleichwohl haut der Onesimus ab. Obwohl der Philemon, wenn man sich so überlegt, wie Paulus den skizziert als Person, das wird nicht der schlechteste Dienstherr gewesen sein. Und trotzdem wählt Onesimus die Flucht, der veruntreut Vermögen von Philemon und ist weg. Vielleicht ganz kurz, wo spielt das Ganze? Also der Kolosserbrief legt nahe, dass das Ganze in Kolosse war, also in der Gemeinde in Kolosse, dass sie dort in Kleinasien waren. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, dieser Onesimus, dessen Freiheitsdrang war so groß, dass der von Kleinasien bis nach Rom reist. Das sind also Landweg etwa, wenn man nur Land geht, etwa 2000 Kilometer. Also der legt 2000 Kilometer hinter sich, um sich von seinem ehemaligen Herrn zu trennen. Und dann, und das finde ich gewaltig, wo geht er hin? Nach Rom. Rom war damals schon keine Kleinstadt, eine Millionenstadt. Und auf wen trifft Onesimus in Rom? Ausgerechnet auf Paulus. Und dort findet er zum lebendigen Glauben. Dort wird er gläubig, dort bekehrt er sich. Und Paulus sagt, Philemon, der Onesimus, der war für dich unbrauchbar, aber jetzt ist er für mich brauchbar geworden. Der ist Christ geworden. Und er benutzt ein Wortspiel im Griechischen. Der Onesimus, der ist nicht mehr, der Grieche sagt Archreston, sondern Euchreston. Jetzt ist er, früher war er Nichtsnutz, ein Taugenichts. Und jetzt ist er mir wohlbrauchbar. Es hat sich in seinem Leben etwas total verändert. Der Onesimus ist ein anderer geworden. Das kann Paulus für den Onesimus bekennen. Und vielleicht ganz kurzer Exkurs hier, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also wir haben einige Familien, bei denen Kinder oder Verwandte falsche Wege gehen, die nichts mit Jesus am Hut haben, die ihren Weg in die Welt suchen und mit aller Konsequenz und man sich große Sorgen macht. Diese Sorgen sind berechtigt, gar keine Frage. Aber der Onesimus ist für mich ein totaler Lichtblick. Denn als der Onesimus, keine Ahnung, nachts um drei den Safe seines Dienstherrn aufbrach, die letzten Zesterzen daraus nahm, sich den schönen Winterwollmantel krallte und damit Richtung Rom aufbrach, da hätte doch kein Schwein gedacht, dass es mit dem mal ein gutes Ende nimmt. Niemand. Niemand. Er hätte doch auf dessen Leben, auf dessen, ich sag mal, christliche Laufbahn oder Bekehrung einen Pfifferling gesetzt. Und dieser Onesimus, der macht eine Weltreise und geht in das New York der damaligen Zeit, wo er sich gut verstecken kann, vor allen Menschen. Und da findet Gott ihn. Da rennt er ausgerechnet dem gefangenen Paulus in die Arme. Das macht Mut. Das kann Gott tun. Und vielleicht war es für diesen Onesimus der wichtige Weg, dass er gemerkt hat, der musste sich erst einmal richtig verrennen, um zu merken, dass sein Leben so keinen Sinn ergibt. Und wie gesagt, das macht Hoffnung dafür, finde ich persönlich in dieser Stelle, dass wir auch für solche beten, die auf Wegen sind, von denen wir denken, das kann gar nicht gut gehen. Bei Gott kann das gut gehen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Aber eine andere Sache macht der Onesimus auch deutlich. Als der Onesimus mit dem Paulus in Kontakt gekommen ist, da wird ihm Paulus erzählt haben vom Evangelium. Ja, der war selber gefangen. Er sagt, hör mal, du bist Sklave. Christus kann dich frei machen. Aber annehmen musste der Onesimus das selber. Die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich will umkehren, das musste Onesimus selber treffen. Das war die Voraussetzung. Und ich weiß jetzt nicht, warum du heute hierher gekommen bist, aber vielleicht bist du wie ein Onesimus, der heute hierher gekommen ist, um das Evangelium vielleicht erneut, vielleicht zum ersten Mal zu hören und zu sagen, Christus kann dich frei machen. Aber es ist an dir, das anzunehmen. Der Onesimus, der hat das getan. Und er hat sein Leben komplett umkrempeln lassen. Und das ist die Frage, die an uns gestellt wird. Onesimus hatte nun das Evangelium angenommen und ist ein Kind Gottes geworden. Und das ist ein totales Wunder. Und das ist übrigens die erste Parallele zwischen Philemon und Onesimus. Die mögen menschlich gesprochen unterschiedliche moralische Qualitäten haben, aber beide mussten Gott annehmen, mussten Christus annehmen und beide mussten Kinder Gottes werden. Und beide verdanken menschlich gesprochen ihre Erkenntnis Christi Paulus. Aber, und jetzt kommt die Aufarbeitung, der Paulus, der hat dem Onesimus es nicht erspart, an seiner Vergangenheit zu arbeiten. Er sagte, du hast was auf dem Kerbholz, du hast einen Ballast, du hast einen Flurschaden verursacht und das musst du klären. Und das war eine ziemliche Herausforderung. Es gibt ja viele Predigten und viele auch Schriften zu dem Philemon-Brief. Spurgeon hat dazu mal geschrieben, zu diesem Onesimus. Ich sehe immer gern einen Entschluss, früheres Unrecht zu beheben. Bei Leuten, die behaupten, bekehrt zu sein. Wenn sie unrechtmäßigerweise Geld genommen haben, so sollten sie es wieder bezahlen. Es wäre gut, wenn sie es siebenfach erstatteten. Wenn wir auf irgendeine Weise einem anderen etwas genommen oder ihm geschadet haben, so meine ich, die ersten Regungen der Gnade im Herzen werden uns eingeben, auf jede Weise, die in unseren Kräften steht, etwas es wieder gut zu machen. Denkt nicht, dass ihr darüber hinwegkommen könnt, wenn ihr sprecht, Gott hat mir vergeben und deshalb kann ich es unterlassen. Nein, lieber Freund, sondern da Gott dir vergeben hat, versuche, alles Unrecht wieder gut zu machen und beweise die Aufrichtigkeit deiner Reue dadurch. Und das ist manchmal nicht so einfach. Also für den Onesimus müssen wir uns vor Augen halten, dass die Strafe, die drohende Sanktion für einen entlaufenen Sklaven ziemlich heftig sein konnte. Also es ging bis zur Kreuzigung oder auch gerne mit einer Brandmarkung auf die Stirn, damit jeder sehen konnte, guck mal, das ist ein entlaufener Sklave. Also schon ziemlich heftige Sanktionen, die ihm drohten. Und selbst wenn Onesimus, weil er wusste, der Philemon ist eigentlich ein guter Kerl, nicht damit rechnen musste, dass er solchen drakonischen Strafen unterliegen würde, war dieser Weg zurück nicht leicht. Dem wieder unter die Augen zu treten, dem man Unrecht getan hat, das ist ein schwieriger Weg. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal tun musstet. Aber einzugestehen, hör mal, ich bin an dir schuldig geworden, das ist nicht leicht. Aber der Brief lehrt uns, Das ist die Rolle des Onesimus, das ist die Rolle des einen am Konflikt Beteiligten, zu sagen, ja, das stimmt. Ich habe Schuld auf mich geladen. Ich bin an dir schuldig geworden. Und das bleibt ihm, wie gesagt, nicht erspart. Das erspart ihm auch seelsorgerisch der Paulus nicht. Der schickt ihn zurück. Und wenn wir Christ werden, wenn wir Christ sind, dann entbindet uns das nicht vor der Pflicht, Altlasten zu bearbeiten. Wir müssen unsere Schulden begleichen, wir müssen uns unserer Vergangenheit stellen, wir müssen die Konsequenzen aus begangenem Unrecht ziehen. Ganz gleich, ob wir eine zerbrochene Ehe hinter uns haben, ob wir eine gestörte Beziehung zu unseren Kindern haben oder zu unseren Eltern oder zum Arbeitgeber oder zu was auch immer. Dazu sind wir aufgefordert, in Neuheit des Lebens zu wandeln. Das heißt auch hier, Konflikte, die wir mit verursacht haben, aus der Vergangenheit aufzuarbeiten, zu bearbeiten, zu heilen. Und der Onesimus, der hat hier nicht gekniffen. Aber, und das ist eine weitere wichtige Konfliktlösungspunkt hier, dass der Paulus nicht dem Onesimus einfach losschickt und sagt, hör mal, da hast du noch was aufzuräumen. Reisball dann nach Kolosse und sieht zu, sondern er setzt sich für diesen Onesimus ein. Und das tut er in, wie ich finde, einer ganz bemerkenswerten, sehr, sehr feinen Weise. Er ist der alte Apostel, er ist der reife Christ und er weiß, was es kostet, wenn jemand, der zu Christus gefunden hat, sein Leben wieder in Ordnung bringen will. Und er fängt mit ganz praktischen Dingen an. Er gibt ihm einen Brief mit. Er sagt, pass mal auf, ich lasse dich doch nicht alleine in diese Situation rennen. Ich gebe dir einen Brief mit an den Philemon, den kenne ich. Ich schreibe dir was dazu. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau, ob der Onesimus diesen Brief an den Philemon lesen durfte, bevor er losreiste, oder ob er versiegelt war. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und Paulus macht etwas weiteres. Der wirft seine persönliche Beziehung in die Waagschale. Der hat ja auch eine Beziehung zu dem Philemon. Und er bezeichnet beide, sowohl den Onesimus als auch den Philemon, als Geliebte. Das heißt, er ergreift hier nicht Partei. Er schlägt sich nicht auf die eine Seite. Und er macht auch keinen Unterschied zwischen ihnen. Also der eine wird eher wohlhabend gewesen sein, der andere war ein armer Schlucker, ein laufender Sklave. Aber da finden wir überhaupt nichts. Er behandelt alle gleich. Und Paulus macht weiter deutlich, und das finde ich auch wichtig, dass ihm diese Kluft zwischen den beiden total nahe geht. Das ist für ihn nicht ein Job. Sondern er sagt, wenn zwischen Geschwistern Unfrieden besteht, dann sollte uns das tangieren, dann sollte uns das bewegen, dann sollte uns das motivieren, daran zu arbeiten. Er ist in seinem Innersten bewegt, sagt er selbst, und das ist auch von den Vokabeln her, das ist mir nochmal so aufgefallen, Paulus spricht von Gemeinschaft, der spricht von Teilhabe, der spricht von Zusprechen, der benutzt Beziehungsvokabeln und keine Machtvokabeln. Der versucht, diese Beziehung zu heilen und nicht, indem er seine Autorität nutzt, das hätte er tun können. Er befiehlt nicht einfach, jetzt schließt mal Frieden miteinander, sondern er macht deutlich, Mensch, dass ihr euch wieder vertragt, das ist mir ein Herzensanliegen, darum geht's mir, das wäre wichtig. Und das finde ich auch sehr bewegend, Paulus ist bereit, sich selber als Schuldner gegenüber dem Philemon in die Bresche zu werfen. Er sagt, pass mal auf, wenn er irgendeinen Schaden für dich bei dir angerichtet hat, dann bin ich bereit, dann erstatte ich dir das. Ich bin mit bereit, das wieder gut zu machen, das Defizit wieder auszufüllen. Ich verbürge mich für den. Zur Not forderst du es von meiner Hand. Und das ist großartig. Also wenn wir vielleicht Makler sind zwischen Geschwistern, die im Streit sind. Wenn wir ehrliche, wenn wir gute Makler sein wollen, dann ist es wichtig, dass die Lösung dieses Streites uns eine Herzensangelegenheit ist und dass wir bereit sind, uns wirklich zu investieren und zur Not zu sagen, wenn er dir was schuldet, ich mach's gut. Das ist eine gewinnende Haltung. Und das macht der Paulus hier sehr deutlich. Ja, und dann bleibt der Dritte im Bunde, das ist der Philemon. Und das ist ja auch häufig so in Konflikt. Wir haben einen, der hat das Ganze vielleicht verursacht, ins Rollen gebracht. Und wir haben einen, der ist das Opfer. Und wir haben den Vermittler. Und jetzt geht es um den, der hier betroffen worden ist von diesem Treuebruch. Und es gibt ja Treuebrüche. Hier ging es um vielleicht finanzielle Dinge, auch um persönliche Enttäuschung. Aber es gibt schon ziemlich krasse Treuebrüche, auch auch in unseren christlichen Kreisen. Es gibt Ehebruch, es gibt Unsauberkeiten in finanziellen Dingen, es gibt Lüge, üble Nachrede, es gibt ganz viele Dinge. Und die können tief verletzen. Und dann haben wir da jemanden, der ist verletzt, der ist vielleicht wirklich nachhaltig verletzt in seinem Leben. Und wie hätte der Philemon reagieren können? Spurgeon hat dazu mal geschrieben, Philemon hätte sagen können, nein, nein, ich nehme dich nicht wieder an. Junker Onesimus, sicherlich nicht einmal gebissen, zweimal scheu, mein Herr, ich reite nie ein Pferd mit gebrochenen Knien. Du stahlst mein Geld, ich will dich nicht wieder haben. Ich habe diese Art Reden gehört, habt ihr es nicht? Habt ihr nie ebenso gefühlt? Wenn ihr es habt, so geht nach Hause und bittet Gott, euch von solchen Gefühlen zu befreien. Es ist ein schlechtes Ding. Ihr könnt es nicht mit zum Himmel nehmen. Wenn Jesus euch so völlig vergeben hat, sollt ihr euren Knechten bei der Gurgel fassen und sagen, bezahle mir, was du mir schuldig bist. Gott verhüte, dass wir in solcher Gemütsart verharren. Seid mitleidig, lasst euch leicht erbitten und seid bereit zum Vergeben. Es ist viel besser, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun. Viel besser, und der Satz hat mir besonders gefallen, viel besser einen Fehler zu übersehen, den man hätte beachten können, als einen Fehler zu beachten, den man hätte übersehen können. Es ist viel besser, einen Fehler zu übersehen, den man hätte beachten können, als einen Fehler zu beachten, den man hätte übersehen können. Paulus will bei dem Philemon Vergebungsbereitschaft anstoßen. Und er weiß, das kann ich nicht erzwingen. Das kann ich nicht einfach befehlen. Das muss wachsen. Und es ist ein Werk des Herrn im Herzen des Betroffenen, dass das wieder heil wird. Also ich weiß nicht ganz genau, wie viel Zeit zwischen diesem Diebstahl und der Flucht des Onesimus, der Reise nach Rom und seiner Rückkehr nach Kolossae vergangen ist. Das wird aber einige Zeit gewesen sein. Und manchmal braucht Heilung Zeit. Ich will an der Stelle nur noch ergänzend eine Sache sagen, mir ist das auch schon seelsorgerlich begegnet, dass es eine Qualität von Treuebrüchen gibt, wo man vergeben kann, wo aber die Beziehung nie mehr heil wird. Solche Dinge gibt es. Es gibt ganz massive, ich sag mal im sexuellen Bereich, ganz massive Vergehungen, wo man sagen muss, da ist es gut, wenn die Leute sich vergeben, aber ich kann nicht erzwingen, dass die in einer und derselben Kirchenbank nebeneinander sitzen. Das wird nicht mehr gehen. Aber davon rede ich jetzt nicht. Das ist aber ein Sonderfall. Ich will das nur an dieser Stelle bemerken. Aber Heilung braucht Zeit. Wir können Heilung nicht befehlen. Und wir sehen, der Philemon, das war ein vorbildlicher Christ. Das war kein 0815-Mensch. Der war gastfrei. Der war hilfsbereit. Der hatte Liebe zu allen Heiligen, sagt Paulus. Sein Glaube, der war so weit verbreitet, dass das über Kolosse hinaus bekannt war. Aber offenbar hat den Philemon das getroffen. Hat es ihn verletzt? Gab es eine Enttäuschung, eine Treulosigkeit, die er erlebt hat, die geheilt werden musste? Beleg dafür ist der Philemonbrief. Sonst, wie gesagt, Paulus hätte sich nicht die Mühe gemacht, wenn das für den Philemon gar kein Problem gewesen wäre. Philemon musste bereit werden und bereit sein, auf sein Recht zu verzichten. Er hätte das Recht gehabt, seinen entlaufenen Sklaven zu bestrafen, ihn wieder zu versklaven, ihn zur Not dem Tode zu beantworten. Er hätte ihm rechtlich gesehen keiner in den Karren fahren können. Aber das wollte Paulus nicht. Paulus wollte einen Annäherungsprozess begleiten, an dem am Ende echte Versöhnung steht, dass die wieder zusammen sein können, ohne Ressentiments. Und das finde ich sehr wichtig, wie Paulus hier vorgeht. Und das ist für mich auch nochmal ein Vorbild für uns. Paulus greift nicht selbstherrlich in das Rechtsverhältnis dieser beiden Leute ein. Er sagt, ja, ihr habt eine Rechtsbeziehung miteinander. Und es ist nicht mein Bestimmungsrecht, den Sklavenstand des Onesimus aufzulösen oder dir zu befehlen, den Sklaven freizugeben. Es gibt einen bekannten preußischen General, auch ein gläubiger Mensch gewesen, Georg von Fieban. Der hat einmal dazu geschrieben, Paulus achtete das tatsächlich bestehende Rechts- und Eigentumsverhältnis, das durch die Flucht des Onesimus gebrochen war und göttlich gerechter Herstellung bedurfte. Die Rechtsansprüche, die geschäftlichen Pflichten und Verpflichtungen sollten unter gläubigen Christen nicht als gering missachtet werden. Im Gegenteil, sie müssen um der Ehre des Herrn und um der Liebe willen genau und pünktlich eingehalten werden. Was dann die brüderliche Liebe tut, um eine Forderung zu erlassen oder eine Verpflichtung zu ermäßigen, einen Lieferungstermin aufzuschieben, eine Zinszahlung zu stunden und dergleichen, ist eine andere Sache. In diesem Sinne handelte Paulus hier. Er sandte zunächst den entlaufenen Sklaven zurück und erinnerte nur an die große Verwandlung, die Onesimus erlebt hatte. Er war jetzt nicht nur der Sklave des Philemon, sondern ein geliebter Bruder, ein Begnadigter Gottes, dem der Herr alle Schuld vergeben hatte. Wie viel mehr musste Philemon ihm vergeben und für seine Rettung danken? Und praktisch ist es ja so, dass wir manchmal auch von Geschwistern Unrecht erleiden, auch vielleicht in finanzieller oder juristischer Hinsicht. Also wenn ich meinem Bruder eine Beule ins Auto fahre, dann kann ich sagen, ist ja mein Bruder, muss er mir doch erlassen. Nein, ich muss den Schaden wieder gut machen. Wenn ich wirtschaftlichen Schaden verursacht habe, wenn ich praktischen Schaden verursacht habe, dann muss ich das wieder gut machen. Und da sind wir auch, glaube ich, gut beraten, den Konfliktparteien nicht aufzubürden, wie das zu laufen habe, sondern ich muss die Leute zueinander führen. Und so sagt er dem Onesimus auch einmal, auch sonst allgemein, wenn du als Sklave berufen bist, dann bleib Sklave und achte deinen Bruder, der dein Herr ist nicht gering. Aber Paulus will noch mehr. Paulus will nicht nur diesen alten Rechtszustand wiederherstellen, dass irgendwie diese Beziehung gehalten. Er will, dass die Beziehung dieser beiden Glaubensbrüder auf eine ganz neue Basis gestellt wird. Und auf eine Basis, die auf der Glaubensentscheidung beider Beteiligter beruht. Und das ist, finde ich, das Ziel, dass der, der schuldig geworden ist, sich entscheidet zu sagen, ich gehe zu dem anderen hin, bekenne ihm meine Schuld und sage, das habe ich getan, das tut mir total leid. Und wenn ich einen Schaden verursacht habe, dann will ich ihn wieder gut machen. Das ist seine Aufgabe. Die Aufgabe oder das Ziel bei dem anderen ist, dass er sagt, weißt du was, ist mir viel wichtiger, dass wir als Glaubensbrüder miteinander wieder gut können. Ich vergebe dir, die Sache ist vergessen. Und wenn das gelingt, dann ist das eine gänzlich neue Basis. Dann ist nicht nur einfach die Beule am Auto bezahlt. Das sollte auch passieren. Oder nicht nur die rückständige Miete gezahlt. Auch das sollte passieren. Sondern dann haben wir eine Situation erreicht, in der ein geistlicher Heilungsprozess beginnt, der manchmal auch wirklich viel, viel Zeit braucht. Und das Ziel ist, diesen geistlichen Heilungsprozess bei gestörten Beziehungen unter Christen anzustoßen, zu vergegenwärtigen, ihr seid beide freigelassen im Herrn. Ihr seid beide Menschen, denen Christus viel vergeben hat. Und es ist eure Aufgabe, auf der einen Seite Schuld zu bekennen und auf der anderen Seite Schuld von Herzen zu vergeben und zu erkennen, der andere ist mein Bruder. Ist nicht mein Schuldner mehr, ist nicht mein Sklave mehr, sondern das ist mein Bruder. Und das macht Paulus ja hier deutlich. Er sagt, früher hattest du einen Sklaven und jetzt hast du für eine gewisse Zeit, aber jetzt hast du einen Bruder für die Ewigkeit. Das ist ein ganz anderer Status. Und das möchte Paulus hervorheben. Und das ist sein Ziel. Und die Basis dafür, das haben wir eingangs schon gesagt, das ist Christus. Paulus hat dem Philemon im Grunde gesagt, pass mal auf, du warst früher auch ein Sklave. Du warst ein Sklave der Sünde. Jetzt bist du frei. Und der Onesimus, das war früher dein Sklave, jetzt ist er dein Bruder. Das ist was völlig anderes, eine völlig andere Beziehung. Und wenn Christus dich befreit hat, dir deine Schuld gezahlt hat, dann erweist doch deinem Bruder diese Gnade, ihn auch aus jeder Schuld zu entlassen. Was kann dich zurückhalten, deinem Bruder, deinem Mitbruder, deiner Mitschwester, diese Vergebung zu versagen? Im Römerbrief sagt Paulus mal, Römer 15, Vers 7, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zur Ehre Gottes. Und wie hat Christus dich angenommen? Als du alles wieder gut gemacht hast? Nein, als wir noch Feinde waren, ist er für uns gestorben. Er hat uns als Sünde angenommen, er hat uns unsere Schuld vergeben und sagt, so sollst du deinen Bruder annehmen, so sollst du deinen Nächsten annehmen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Was hat er dir vergeben? Wenn du in deinem Herzen Revue passieren lässt, was Christus auf sich genommen hat, was Christus dir vergeben hat. Das ist die Basis. Wie ist die Geschichte ausgegangen? Wenn wir den Schluss des Kolosserbriefes lesen, dann können wir getrost annehmen, dass die Geschichte gut gegangen ist. Dass der Onesimus zurückgegangen ist und gemeinsam mit dem Philemon gearbeitet hat im Reich des Herrn. Und Streit zwischen Christen entzweit nicht nur, sondern lähmt uns massiv. Lähmt unsere geistliche Arbeit, unsere evangelistischen Bemühungen in jeder Richtung. Unser Familienleben, unser Gemeindeleben, es hat das Potenzial, uns zu sprengen, uns zu vereinzeln, uns untauglich zu machen für den Dienst. Aber wenn Vergebung gelingt, wenn Dinge wieder zusammengeführt werden, wenn Beziehungen geheilt werden, ich stelle mir vor, die Geschwister, die da in Kolosse sonntags vielleicht in der ersten oder zweiten Stunde oder im Gottesdienst zusammengekommen sind, gesagt, guck mal, die beiden, die waren früher verfeindet. Das eine ist ein entlaufener Sklave und das andere war sein Herr, aber die sitzen jetzt wieder nebeneinander. Und ich stelle mir vor, Was das für ein Motivationsschub für eine Gemeinde sein kann, für Geschwister sein kann, für Familien sein kann, wenn Versöhnung in diesem Sinne wirklich gelingt. Und das ist die Aufgabe, das Ziel des Philemonbriefes, und das ist die Aufgabe gewesen, die der Paulus gesehen hat, und das ist, glaube ich, auch die Aufgabe, die uns trifft. Wenn du Schuldner geworden bist, dann bekenne deine Schuld. Wenn du Gläubiger bist, dann überleg, was Christus dir vergeben hat. Und wenn du ein Vermittler bist, dann nimm dir das aufs Herz, wirklich daran zu arbeiten, dass Beziehungen wieder heil werden.